Die Lesung für den heutigen Predigttext steht in Matthäus 6, Vers 25 bis 33 und ich lese aus der Lutherbibel. Darum sage ich euch, sorget nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet, auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet. Ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung? Seht die Vögel unter dem Himmel an. Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen und euer Vater ernährt sie doch. Seid ihr denn nicht viel mehr als sie? Wer ist unter euch, der seines Lebenslänge eine Spanne zusetzen könnte? Wie sehr er sich auch darum sorgte. Und warum sorgt er euch um die Kleidung? Schaut die Lilien auf dem Feld an, wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht, auch spinnen sie nicht. Ich sage euch, dass auch Salomo in aller seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist wie eine von ihnen. Und wenn nun Gott das Gras auf dem Feld so kleidet, dass doch heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, sollte er das nicht viel mehr für euch tun, ihr kleine Gläubigen? Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen, was werden wir trinken, womit werden wir uns kleiden? Nach dem allen trachten die Heiden, denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr dessen alles bedürft. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch solches alles zufallen.
Liebe Geschwister, ich weiß nicht genau, woran das liegt. Ob es die Temperaturen sind. Als wir heute Morgen losfuhren, waren es bei uns 2 Grad minus, bei euch hier minus 6 Grad. Ihr seid also noch im tiefsten Winter. Ich sehne mich immer nach dem Frühling. Den ganzen Winter über sieht man nur nackte, braune Erde und kahle Bäume, dürre Sträucher, schwindsüchtige Gräser, überall Verwesung und Winterschlaf. Und ich sage euch, vor 2 Tagen habe ich bei uns vor dem Haus auf das Beet geschaut und was sehe ich? Den ersten Winterling. Er steckt den Kopf aus der Erde und man kann schon die gelbe Blüte ahnen und demnächst werden es ganz viele sein. Liebe den Anfang des Frühlings, die Winterlinge und dann die Zaubernuss. Ihr kennt sicher auch die Zaubernuss, die blüht am nackten Holz, während alles drumherum noch tot ist. Und der Winterjasmin, der blüht auch und duftet, wenn noch Schnee liegt. Und dann die Christrosen. Es gibt rote und zartgrüne und weiße. Bei mir sind es die weißen und sie sind so schön. Und ich habe gestern gesehen, sogar die Gänseblümchen erheben schon zaghaft ihre Köpfe und warten darauf, dass es wärmer wird. Ein bisschen später, in 6 bis 8 Wochen, da fängt dann die Tulpenzeit an. Und jetzt stecken sie schon die Spitzen raus und dann bekommen sie Knospen. Man ahnt schon die Farbe und dann brechen sie auf. Und man sieht sie, rote und gelbe und orange und fast schwarze. Kleine und große und gefiederte, gefranste, gefüllte, lilienblütige, geflammte, frühe, mittlere, späte Tulpen. Und es gibt wilde Tulpen und Züchtungen und Rembrandt-Tulpen und Papageientulpen und Darwin-Hybrid-Tulpen, verschiedene Gattungen, Familien und Unterstammbäume. Ein Feuerwerk von Farben, unglaublich. Das hier ist die Insel Mainau. Jedes Jahr zur Tulpenblüte müssen wir da einmal hinfahren und gucken. Es ist so schön. In Konstanz, da war meine erste Stelle als Pastor. Und ich war am wärmsten Ort Deutschlands und die Mainau 5 Kilometer weiter. Und es ist einfach wunderschön. Warum hat Gott das so gemacht mit den Tulpen? 2 hätten doch gereicht. Oder vielleicht 3. Warum diese Fülle? Sollte Gott einfach Spaß daran gehabt haben? Warum hat er dich gemacht? Er hat doch schon 7 Milliarden Leute von der Sorte. Warum du? Weil er sich so an seinen Kunstwerken freut. Er hat einfach Spaß daran, noch so ein Exemplar zu haben, so ein seltenes wie dich. Am Anfang der Bibel steht, dass Gott einen Garten gemacht hat. Und ein Garten im Orient, wo wahrscheinlich das Paradies war, ist ganz anders als unsere Gärten. So bei uns Gärten mit Gartenhäuschen und Gartenzwerg und Gemüsebeeten und Rasen und Sträuchern und einem Schild dran, wie alles wachsen soll. In einem orientalischen Garten ist das anders. Da gibt es nur Bäume, die Früchte tragen und Blumen. Sehr viele Blumen, kein Gemüse, kein Rasen. Dafür verschlungene Wege, eine versteckte Quelle, hohe Bäume, die kühlenden Schatten geben und eine hohe Mauer mit Keramikfliesen und ganz viele Hecken, die den Garten unterteilen. Der österreichische Künstler André Heller hat so einen Garten in Marokko angelegt. So sieht es aus. Und der Modedesigner Yves Saint Laurent hat in der Wüste einen Traum von einem Garten verwirklicht. Wunderschön. Aber das alles ist nichts gegen den Garten, den Gott gemacht hat. Und wenn die Bibel von Paradies schreibt, dann meint sie den schönsten aller Gärten. 5 Sterne. Es gibt keinen, der so schön ist. Ein Traum von einem Garten. Und in diesen Garten hat Gott den Menschen gesetzt, dass er ihn baute und bewahrte. Und das war der Ort, wo Gott seinen Menschen treffen wollte. Und sie sind in der Kühle des Abends spazieren gegangen und haben geredet, stundenlang sich ausgetauscht. Gott und sein Mensch. Aber wir kennen die weitere Geschichte. Der Mensch bricht die vertraute Gemeinschaft mit Gott, er wendet sich ab, er versteckt sich. Und er verdirbt die Harmonie des Gartens, er sät Verderben. Und dann wird er aus dem Paradies ausgewiesen. Und ein Fluch liegt fortan über seinem Leben und über seine Arbeit. Und über allem, was er tut. Am Anfang hat er gedacht, naja, in den Kindern wird alles wieder neu werden. Und als die Kinder heranwachsen, merkt er, nein, Mord und Totschlag, das ist nicht das Paradies mit den Kindern. Und dann hat er gedacht, Landbesitz, wenn ich den Acker habe und ihn bearbeite, nein, auch nicht. Dann im Bau einer Stadt, einer großen Stadt, Immobilien, das ist das Leben, nein, auch nicht. Dann ein Königreich, später Anhäufung von Macht und Herrlichkeit, Reichtum oder das Paradies suchen in der Kunst oder in vielen Soldaten. Der große König Salomo schreibt im Buch Prediger, im 2. Kapitel, ich trank Wein, um mich in Stimmung zu bringen, denn ich wollte erkunden, ob der Mensch während seiner kurzen Lebenstage irgendwo Glück finden kann. Ich vollbrachte große Dinge. Ich baute mir Häuser und pflanzte Weinberge. Ich legte Obstgärten an und pflanzte darin alle Arten von Fruchtbäumen. Ich legte Teiche an, um die vielen aufwachsenden Bäume zu bewässern. Ich kaufte mir zahlreiche Sklaven und Sklavinnen zu denen hinzu, die ich von meinem Vater geerbt hatte. Ich besaß mehr Rinder, Schafe und Ziegen als irgendjemand vor mir in Jerusalem. Ich füllte meine Vorratskammern mit Silber und Gold aus den Schätzen der unterworfenen Könige und Länder. Ich hielt mir Sänger und Sängerinnen und nahm mir so viele Frauen, wie ein Mann sich nur wünschen kann. So wurde ich mächtiger und reicher als alle, die vor mir in Jerusalem regiert hatten. Weil ich ein so großes Wissen besaß, konnte ich mir alles verschaffen, was meinen Augen gefiel, und ich versagte mir keine Freude. Mit all meiner Mühe hatte ich es so weit gebracht, dass ich fast tatsächlich glücklich war. Doch dann dachte ich über alles nach, was ich getan und erreicht hatte, und kam zu dem Ergebnis, alles ist vergeblich und Haschen nach Wind. Liebe Geschwister, man kann 30 Jahre arbeiten oder 40, vielleicht sogar 50 und etwas aufbauen und sich abrackern und vielleicht sogar erfolgreich sein. Aber am Ende merkt man doch, der Erfolg ist brüchig. Und unsere Kinder oder unsere Nachfolger, die wollen alles ganz anders machen. Und die sagen, dass das altmodisch ist, was wir gemacht haben. Und dann setzen sie alles leichtfertig aufs Spiel. War das alles Haschen nach Wind? Und irgendwie merkt man, das Herz bleibt doch leer. Und dann kommt Gott zu Besuch. Wieder. Jesus betritt die Bühne der Welt und er nimmt den Fluch weg, der auf allem lastet. Und er stirbt am Kreuz und lässt sich dafür schlagen und nimmt das weg, was wir getan haben. Und er nimmt das ewige Misstrauen gegen Gott weg und die Abwendung. Und dann sendet er den Heiligen Geist und er schafft einen geheimnisvollen Raum in uns, wo Gott und sein Mensch sich wieder begegnen können. Und das nenne ich den inneren Garten. Das Paradies, das einmal war und verloren gegangen ist, was als ein Garten in unser Herz gepflanzt wird. Im Hohen Lied, da finden wir diesen Garten angedeutet. Und christliche Denker und Theologen haben immer wieder diese Liebeslieder auch auf Christus und seine Gemeinde gemünzt. Auf Jesus und seine geliebten Menschen. Und dann kann man das so lesen, dass Jesus sagt, meine Braut ist ein Garten voll erlesener Pflanzen. An Granatäpfelbäumen reifen köstliche Früchte. Herrlich duften die Rosen und die Blüten der Henna, Narde, Safran und Kalmus. Alle Weihrauchgewächse, Zimt und Aloe, Myrrhe und alle Arten von Balsam sind im Garten zu finden. Eine Quelle entspringt dort mit kristallklarem Wasser, das vom Libanon kommt. Wisst ihr, Jesus hat Gärten geliebt. Und im Evangelium steht, immer wenn er nach Jerusalem kam, ist er in den Garten Gethsemane gegangen und ist dort spazieren gegangen. Er hat sogar dort übernachtet. Auch sein Grab ist in einem Garten. Maria ist in diesem Garten und weint an seinem Grab und die hohen Bäume seufzen und wiegen sich im Wind und die Sträucher flüstern raschelnd mit ihren Blättern. Und dann begegnet Maria einem Mann, den sie für den Gärtner hält. Aber es ist nicht der Gärtner, es ist der Herr. Durch einen Tränenschleier hindurch erkennt sie ihn nicht. Und erst als er mit ihr redet und sagt, Maria, da merkt sie, es ist der Herr. Und es gehen ihr die Augen auf. Die Auferstehung geschieht in einem Garten. Und das ist auch Auferstehung in Marias Leben, dass der Herr ihr begegnet, in einem Garten. Ich habe mich gefragt, wann gehe ich denn in meinen inneren Garten, wo der Herr mir begegnen will? Die Antwort ist einfach, wenn ich bete. Wenn ich stille werde und mich auf Gottes Wirklichkeit und seine Gegenwart einstelle, dann bin ich in diesem inneren Garten. Wie sieht es in meinem inneren Garten aus? So vielleicht. Wir sehen ein Dickicht. Bevor wir Jesus kennen und lieben lernen, da ist dieser innere Garten ein verlassener Ort, verriegelt und verrammelt. Eher ein Gestrüpp als ein Garten. Da ist alles durcheinander gewachsen. Da gibt es Schlingpflanzen, die mit ihren Fangarmen die Rosen erwürgen. Schmarotzer haben sich überall angesiedelt. Das Unkraut hat einen Lebenswillen wie ein wilder Tiger und fällt über alles her. Aber ganz tief drinnen ist eine Lichtung, die hat Jesus gemacht. Und da fängt er an. Er ist gekommen als der Gärtner des Lebens. Und dann beginnt das Aufräumen und das Zurückschneiden, Ordnung in das Chaos bringen, die Brennnesseln roden. Denn die kleinen Plagegeister fangen, die immer von unten alles abfressen, die Wühlmäuse, die Gedanken, die Sorgen, das, was uns von Gott abhält. Und dann gilt es, die kostbaren Pflanzen zu begießen, die Geduld und die Liebe. Mit der Zeit wird so ein Garten, ein innerer Garten, immer schöner. Und ich genieße die Zeit des Rückzugs und der Stille. Wisst ihr, wer immer arbeitet, wer immer abgelenkt ist, wer immer fernsieht, wer immer sein Denken mit Unwichtigem füllt, wer immer die Sorgen wuchern lässt, der weiß gar nicht, was ihm entgeht. Es ist so schön in dem Garten. Von meinem Arbeitszimmerfenster aus, als wir noch in Bayreuth wohnten, da konnte ich auf unseren Garten herunterschauen. Er war klein und eingefasst, umgeschlossen mit hohen Hecken. Er war so ein richtiger kleiner Paradiesgarten. Und er war schöner als alles drumherum. Aber manchmal habe ich mich gefragt, warum die Rosen im Nachbarsgarten eher blühen als meine. Und warum der Baum keine Kirschen bringt. Da habe ich mich geärgert. Dabei habe ich einfach nur vergessen, dass das ein Apfelbaum war. Und der seine Frucht bringt zu seiner Zeit, nämlich im Oktober Äpfel und nicht im Juni Kirschen. Die alte Nachbarin von nebenan fragte, ob ich ihren Rasen mähen konnte, weil sie es im Kreuz hatte und in den Füßen. Natürlich habe ich das gemacht und ihr geholfen. Aber in dem inneren Herzensgarten eines anderen kann ich nicht den Rasen mähen. Da kann ich auch nicht die Rosen schneiden oder die Quelle säubern, dass sie wieder fließt. Keiner kann das tun. Den inneren Garten des Herzens muss jeder für sich selber pflegen. Und dann waren da die jungen Nachbarn, die zu mir kamen, die keine Ahnung hatten und fragten, was machen wir mit unserem Garten, was sollen wir tun? Ich habe ihnen Ratschläge gegeben. Manche haben sie umgesetzt, andere haben sie nicht getan und es ist etwas gewachsen. Sie haben aber auch Lehrgeld bezahlt. Rat geben und Rat annehmen und dann umsetzen, damit der Garten blüht und gedeiht und die Gemeinschaft mit dem Herrn dann wird, das geht. Und es wird so schön. Rittersporn. Spinnenblume. Und Krokosmia. Alles so schöne Blumen. Über den Garten verteilt, über die Zeit verteilt. Das, was in dem inneren Garten wächst. Mein innerer Garten muss nicht groß sein. Vielleicht wie bei Nachbars. Er muss auch keine Kirschen bringen. Er muss keinen Preis gewinnen. Aber der innere Garten ist mein geheimster Ort und er ist nicht zu vergleichen mit irgendetwas anderem. Das ist mein Gethsemane, wo Jesus mir begegnet. Es geht nicht vordergründig darum, ganz viel Zeit darin zu verbringen. Man sollte es nur jeden Tag tun. Ich sollte ihn pflegen und nicht verwildern lassen. Und ich sollte die Stille genießen, denn daraus entspringt meine Kraft. Ich sollte das Gebet und das Gespräch mit Jesus dort pflegen. Denn in dem inneren Raum ist er jeden Tag und wartet auf mich. Und das ist die Möglichkeit, ein Stückchen Ewigkeit, auf die wir alle zugehen, vorwegzunehmen. Unser Herr Jesus sagt in der Offenbarung im 3. Kapitel, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Liebe Geschwister, es gibt Menschen, die ihr ganzes Leben lang keine Zeit hatten, den inneren Garten zu pflegen. Und die meinen, dass es vielleicht in ihrem Leben überhaupt keinen inneren Garten gibt. Sie empfinden sich als eine Wüste, wo nichts wächst und nichts blüht. Aber auch wenn alles zu betoniert ist, sollte es Gott unmöglich sein, den Boden aufzubrechen und etwas keimen, wachsen und blühen zu lassen? Sollte er, der Schöpfer des Lebens, nicht etwas Neues anfangen können, da wo wir schon längst die Hoffnung aufgegeben haben? Gott kann. Und er wird das auch tun. Wisst ihr, das Einzige, was wir tun müssen, ist, ihn zu bitten. Zu bitten, Jesus, komm in mein Leben. Komm in meine Wüste. Komm in meinen Garten. Und mach etwas neu. Er wird es tun. Amen.